Heute Morgen haben wir eine Predigt über 1. Mose 4, Vers 1 bis 8 und Vers 16. Ich möchte diesen und werde diesen Text einmal für uns lesen. 1. Mose 4, 1 bis 8 und Vers 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Und später in Vers 16 heißt es dann: So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden, gen Osten. Hier geht es also um Kain und Abel, das erste Brüderpaar in der Geschichte der Menschheit. Ihre Geschichte geht ganz weit zurück, bis an die Anfänge im Leben von Menschen. Die Bibel erzählt uns diese Geschichte, um uns mitzunehmen und uns zu verdeutlichen: Ja, so ist das mit uns Menschen. So ist das nach dem Sündenfall. So fing das an und so ist es noch heute. Ein Mann gerät in Wut über seinen Bruder. Und nicht nur in Wut gegenüber seinem Bruder, sondern letztlich gerät er auch in Wut gegenüber seinem Gott. Woher kommt diese Wut? Und wohin führt sie? Und kann solch eine Wut überwunden werden? Und was hat das alles mit uns heute zu tun? Das sind die Fragen, die sich stellen, wenn wir diese Geschichte lesen. Ich habe sie überschrieben: Im Griff der Wut, die Wut im Griff. Und ich habe drei Punkte dazu gefunden in unserer Geschichte. Erstens, ich habe hier nicht eingeschaltet, merke ich jetzt. Jetzt erst. Da sind nochmal die Fragen. Im Griff der Wut, die Wut im Griff. Und jetzt, erstens, Gutes für Gott geben. Von zwei Menschen wird uns hier berichtet, zwei Brüder. Vers 2, und Kain wurde ein Schafhirte und Abel wurde ein Ackerbauer. Kain und Abel, beide erfüllen Gottes Auftrag, den Gott in der Schöpfung gegeben hatte, das Land zu bebauen, die Erde zu bewohnen und die Erde zu bewahren. Beide sind tüchtig in ihrem Beruf. Abel hält Schafe, um von der Wolle, vom Fleisch und von der Milch der Schafe zu leben. Und das alles ist ganz in Gottes Plan und in Gottes Willen. Und ebenso macht es Kain, der Ackerbauer und Landwirt. Er baut Obst und Gemüse und Getreide an, um davon zu leben. Beide geben Gutes aus dem Ertrag ihrer Arbeit und aus ihrem Leben für Gott. Kain brachte von den Früchten des Feldes, so lesen wir hier in Vers 3. Und an anderer Stelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, sagt Gott: Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Also, das ist es, was Kain tut. Er bringt von den Früchten des Feldes und bringt sie vor Gott. Und auch Abel, der Schafzüchter, brachte ein Opfer für Gott. Er brachte von den erstgeborenen Schafen seiner Herde. Er brachte ein Tieropfer als Ausdruck seines Dankes und seiner Anbetung des Schöpfers. Wie ist das mit solchen Opfern? Gelten die eigentlich nur für die Menschen in jener alten Zeit? Oder gelten sie auch heute? In gewisser Weise gelten sie auch heute. Wir Menschen, die an Jesus Christus glauben, werden aufgerufen, ebenfalls Opfer zu bringen. Da lesen wir in Römer 12, Vers 1, ihr sollt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Da steht nicht irgendwo im Alten Testament, sondern da steht im Römerbrief. Da steht, da wo wir als Christen von Gott gesagt bekommen, wie wir leben sollen. Ich fordere euch auf, euer Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zu geben. Das heißt, von dem Guten, das wir von Gott empfangen haben, sollen wir einen guten Teil für Gott geben. Einen guten Teil unserer Zeit, einen guten Teil der Gaben, die Gott uns anvertraut hat, einen guten Teil unseres Geldes. Wir sollen etwas von unserem Leben für Gott geben. Das heißt, es Gott zur Verfügung stellen und ihm damit dienen. Was kann das konkret bedeuten in deinem Leben? Frage Gott, was es bedeutet, dein Leben, etwas von deinem Leben Gott zu geben, Gutes für Gott zu geben, ja, das Beste für Gott zu geben. Das also können wir lernen von Kain und Abel und sie uns darin zum Vorbild nehmen. Wir können von ihnen lernen, Gutes für Gott zu geben, ja, unser Bestes Gott zur Verfügung zu stellen. Darin sind Kain und Abel völlig gleich. Sie bringen Opfer, sie bringen wertvolle Opfer, sie ehren Gott, jeder auf seine Weise, gemäß den Gaben und Möglichkeiten, die Gott jedem von ihnen gegeben hat, und sie haben die gleiche Herzenshaltung. Nichts spricht in diesen Versen, die wir hier lesen, davon, dass etwa der eine ein böses Herz und der andere ein gutes Herz hatte. Wir können davon ausgehen, sie beide standen so, wie sie sind, auch mit einer ehrlichen Herzenshaltung vor Gott. Gutes für Gott geben, damit also fängt es an. So positiv fängt diese Geschichte an. Zweitens, Zurücksetzung überwinden. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Vers 4 und 5. Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wie hat Kain das gemerkt? Wie hat Kain gemerkt, dass Gott sein Opfer nicht gnädig ansah? Ich kann mich noch an die Kinderbibel erinnern, die wir früher zu Hause hatten, und an so kleine Zeichnungen, die darin abgebildet waren. Und da war auch die Geschichte von Kain und Abel. Und als Abel sein Opfer bringt, da steigt der Rauch so schön gerade nach oben. Und bei dem Opfer Kains, da kommt der Rauch irgendwo so auf halber Strecke in Stocken und wird irgendwie so davon geweht. War es das, woran Kain gemerkt hat, Gott nimmt mein Opfer nicht an? Davon steht nichts in der Bibel. Und bestimmt ist das nur die Fantasie des Zeichners, der das in diesem Beispiel so dargestellt hat. Aber das war sicherlich nicht, woran Kain erkannt hat, dass Gott sein Opfer nicht gnädig ansieht. Schon er war so. Kain hatte den Eindruck, dass Gott ihn nicht genügend segnet und dass er Abel mehr segnet als ihn. Dass er Abel mehr segnet als ihn. Kain schaute sein Leben an und er vergleicht es mit dem Leben seines Bruders Abel. Kain dachte, seine Schafherde, die wächst. Die kriegen Lämmer, das geht Stück am Stück und seine Herde wird immer größer. Und was ist bei mir? Es war trocken in diesem Jahr, meine Ernte ist schlecht. Anscheinend segnet Gott mich nicht. Anscheinend liebt Gott meinen Bruder viel mehr als mich. Ich bin viel weniger gesegnet als mein Bruder, hat sich Kain gedacht. Und wir merken, Kain fühlt sich zurückgesetzt. Zurückgesetzt von Gott. Und in seinem Herzen ist plötzlich der Wurm drin. In seinem Herzen ist da etwas passiert, was ihn nach unten zieht. Neid und Missgunst fangen an, den Brunnen seines Herzens zu vergiften. Kennen wir das auch? Manchmal fängt das schon im Kleinen an. Auch bei mir habe ich das beobachtet. Da gehen wir so schön essen mit Freunden. Die Sonne scheint, ein schönes Bier steht auf dem Tisch. Und dann wird das Essen gebracht. Und ich denke, warum bekommt immer ein anderer das größte Schnitzel und nicht ich? Ja, so denke ich. Unglaublich, oder? Warum bekommt immer ein anderer ein größeres Schnitzel als ich? Ist doch komisch. Irgendwie hätte ich auch gerne so ein richtiges Stück. Und das geht ja weiter. Warum verdient mein Schwager viel mehr Geld als ich? Warum kann der sich ein viel größeres Auto leisten als ich? Warum bin ich krank und mein Arbeitskollege ist anscheinend kerngesund? Warum habe ich keinen Mann? Warum habe ich keine Frau? Warum habe ich keine Freundin? Oder warum habe ich keine Kinder bekommen? Und warum hat meine Freundin so viel geerbt und ich habe so wenig geerbt? Ist das nicht ungerecht? Gott, ist das nicht ungerecht? Dabei erscheint uns das Leben anderer Menschen oft nur in hellen und schönsten Farben und das eigene Leben erscheint uns dabei plötzlich ganz in Schwarz. Wir sehen nicht, dass es dem anderen auch nicht immer gut geht. Da sagt eine Frau zu ihrer Freundin: Jetzt, wo dein Mann sich selbstständig gemacht hat, werdet ihr bestimmt eine Menge Geld verdienen. Und jetzt könnt ihr euch alles leisten. Jetzt seid ihr richtig reich geworden. Und man spürt in ihren Worten so richtig den Neid und das Gefühl, zu kurz zu kommen. Wer bin ich? Und du hast viel mehr als ich. Der Freundin war das unangenehm und sie wurde sehr traurig darüber. Denn sie ist seit Jahren krank, war jahrelang in Behandlung. Ihr Leiden war mehr still. Ihre Krankheit war nicht so für jedermann offensichtlich, obwohl die Freundin das eigentlich wusste. Und die Krankheit war durchaus schwer. Und dann hörte sie ihre Freundin, wie die so über sie redete. Und dann sagte sie zu ihrer Freundin: Willst du mit mir tauschen? Sollen wir tauschen? Und da wurde die Freundin ganz still. Warum werde ich von Gott benachteiligt? Ist Gott eigentlich gerecht zu mir? Ist er wirklich gerecht? Bekomme ich von Gott, was mir zusteht? Wenn es Gott gibt, warum handelt er dann so und nicht anders mit mir? Manche solcher Warum-Fragen kenne ich auch aus meinem Leben und aus meiner Erfahrung. Besonders in den Zeiten, in denen es mir glaubensmäßig schlecht ging, waren es oft genau solche Fragen, die mir zu schaffen gemacht haben. Kennst du das auch? Zurücksetzung oder empfundene Zurücksetzung überwinden. Das müssen wir immer wieder neu lernen. Kain und Abel haben so gut angefangen. Aus Dankbarkeit haben sie gute Dinge für Gott gegeben. Aber diese Dankbarkeit ist Kain abhanden gekommen. Er hat sie verloren. Zurücksetzung überwinden. Gutes für Gott geben, Zurücksetzung überwinden und man spürt den Griff der Wut, die Kain überfällt. Und jetzt? Wie geht es weiter? So fragen wir in unserer Geschichte. Und damit sind wir beim dritten. Die Wut beherrschen. Vers 5. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kain wird von Wut gepackt. Er lässt sich packen von dieser Wut. Und plötzlich ist sein ganzer Körper, sein Geist, seine Seele ein einziger Wutausbruch. Und das Erste, was verloren geht, ist die Beziehung. Er senkte finster seinen Blick. Er kann nicht mehr Blickkontakt halten. Die Beziehung geht den Bach runter. Manchmal wundern wir uns übereinander, zu was wir eigentlich fähig sind. Da werden ruhige Menschen plötzlich zum Vulkan, weil sie sich irgendwo getroffen oder gekränkt fühlen. Auch in Gemeinden erleben wir das. Da sprechen Geschwister seit Jahren nicht mehr miteinander, weil man sich völlig zerstritten hat. Und was war der Anlass für diese Wut? Es war Neid und Eifersucht und gegenseitige Vorwürfe und Verletzungen und das Gefühl der Benachteiligung. Doch Gott will, dass wir die Wut beherrschen. Der Herr sagt zu Kain, wir lesen es in Vers 6, warum lässt du Zorn und Wut aufkommen in deinem Herzen? Warum senkst du deinen Blick? Du aber herrsche über sie. Kain, herrsche darüber. Ich erinnere mich an eine Fernsehsendung mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Manfred Lütz. Da ging es um Menschen, die unter Krankheiten leiden und die Schweres in ihrer Kindheit erlebt haben. Menschen, die viel Enttäuschungen, viel Frustration erlebt haben. Und er sagt, es ist aber keineswegs so, dass ein Mensch nur ein Opfer seiner Vergangenheit ist. Und er sagt, da gibt es auf der einen Seite Menschen, die haben ganz viel Schweres erlebt und finden trotzdem einen guten Weg durchs Leben zu gehen. Und wir haben andere Menschen mit ähnlichen, ganz ähnlichen Erfahrungen und bei denen kippt das und sie werden vielleicht kriminell und wenden sich in ihrer Wut und in ihrer Aggression gegen andere Menschen, manchmal mit schlimmen Folgen. Warum blickst du finster zu Boden, sobald deine Schwester am Telefon ist? Warum senkst du deinen Blick, sobald dein Bruder die Familienfeier betritt, dein Bruder, mit dem du schon so lange nicht mehr gesprochen hast? Warum? Oder sobald dein Bruder, mit dem du schon seit 40 Jahren in der Gemeinde bist, seinen Mund öffnet und nur einen Satz sagt? Warum gerätst du in Wut? Warum lässt du die Beziehung vor die Hunde gehen? Warum? Gott ist es, der hier die Fragen stellt. Gott ist es, der den Kain fragt, warum? Denn nicht die Wut soll uns beherrschen, sondern wir sollen herrschen über die Wut. Wie können wir die Wut beherrschen? Die Antwort heißt Glauben. Gott sagt zu Kain, wenn du fromm bist, kannst du frei den Blick erheben. Wenn du aber nicht fromm bist, lauert die Sünde vor der Tür. Wenn du fromm bist, kannst du frei den Blick erheben. Ich möchte es frei übersetzen, wenn du glaubst. Dieses Wort, wenn du fromm bist, hat so eine bisschen vielschichtige Bedeutung. Manche übersetzen auch, wenn du gut bist. Aber ich denke, es passt gut zu dem, was wir neutestamentlich unter Glauben verstehen. Die Entscheidung zu glauben. Wenn du glaubst, kannst du frei den Blick erheben. Wenn du glaubst. Glaube heißt, an dem Vertrauen zu Gott festhalten, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Glauben heißt an Gott festhalten, auch wenn die Gefühle dagegen sprechen. Glauben ist eine Entscheidung zu tun, was vor Gott richtig ist. Wut beherrschen durch Glauben. Manchmal brauchen wir einen, der sagt, heb den Blick, schau auf Jesus. Hat Sarah vorhin zu Anfang gesagt, dass eine Freundin ihr das zugesprochen hat. Genau das ist es. Heb den Blick. Schau, da ist ein anderer. Du musst nicht Opfer deiner Gefühle sein. Du musst dich nicht hinreißen lassen. Du hast die Chance zu bestimmen, was du willst. du bist nicht Opfer deiner Gefühle. Du bist nicht Opfer deiner Vergangenheit, sondern entscheide dich zu glauben. Wenn du fromm bist, wenn du glaubst, kannst du frei den Blick erheben, sagt Gott zu Kain. Wenn du im Glauben an Gott festhältst, dann wird nicht die Wut dich beherrschen, sondern du wirst die Wut beherrschen und im Griff behalten. Corrie ten Boom, sie war eine Holländerin aus Haarlem in Holland. Im Zweiten Weltkrieg hat sie mit ihrer Familie Juden in ihrem Haus versteckt. Ein sehr gefährliches Unterfangen, wie wir alle wissen. Und die Sache flog auf und Corrie ten Boom und ihre ganze Familie landeten im KZ. Ihr Vater und ihre Schwester sind im KZ umgekommen. Ein schweres Schicksal für eine Familie. Und sie selber musste sehr viel leiden im KZ. Ist nur mit knapper Not mit dem Leben davongekommen. Eines Tages nach dem Krieg stand ein Mann vor ihr. Sie erkannte ihn. Er war einer ihrer Peiniger aus ihrer Zeit im KZ. Der Mann sagte zu ihr, ich möchte Sie bitten, dass Sie mir vergeben. Ich bin Christ geworden und ich möchte Sie fragen, ob Sie mir vergeben können. Corrie ten Boom erzählt, sie war in dem Augenblick starr vor Schreck. Sie fühlte die ganze Wut in ihrer Seele aufsteigen, all das, was sie erlebt hatte, all die Vergangenheit, die ja nicht einfach weg war. Es lief ihr heiß und kalt über den Rücken in dem Moment. Doch dann wurde ihr klar, dass es richtig ist, zu vergeben, weil Jesus vergeben hat. Und im Glauben entschied sie sich dafür, zu vergeben. Und dann ergriff sie die ausgestreckte Hand und sagte, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von Herzen. So konnte sie den Griff der Wut lösen. Sie konnte die Wut beherrschen und überwinden durch den Glauben und durch die Kraft von Jesus. Die Wut beherrschen und überwinden. Dazu wollte Gott auch den Kain anhalten, damit es nicht zum Letzten kommt. Mir fällt auf an unserer Geschichte, Gott geht dem Kain nach. Er lässt ihn nicht einfach laufen. Er spricht ihn an. Gott weiß ja, was in Kain vorgeht. Aber Gott sagt nicht, naja, Kain, der ist ja sowieso nichts wert in meinen Augen, der soll machen, was er will. Nein, Gott geht dem Kain nach. Er spricht ihn an und sagt, Kain, merkst du, was gerade vor sich geht? Gott gibt kleine und manchmal auch große Zeichen. Gott spricht hinein in unser Leben und sagt, merkst du, wohin du gerade unterwegs bist? Wie tut Gott das? Er gab uns ein Gewissen, das uns ermahnt, pass auf, was du tust, ist Unrecht. Manchmal benutzt Gott auch andere Menschen, die sagen, wie geht es dir? Wie kann ich dir helfen? Wo stehst du gerade? Und manchmal benutzt Gott Umstände, die uns eigentlich vom falschen Weg abbringen müssten. Gott hat den Kain nicht fallen gelassen. Er liebt ihn immer noch und er spricht ihn an. Wie anders hätte die Geschichte laufen können, wenn Kain gehört und geantwortet hätte. Ja, Herr, es ist schwer für mich zu sehen, dass du Abel anscheinend mehr gesegnet hast als mich. Schwer zu verstehen für mich, Gott. Ich habe den Eindruck, du liebst Abel mehr als mich. Ich habe den Eindruck, du liebst mich nicht wirklich. Du hast mein Opfer nicht angenommen. Du hast nicht gesehen, dass ich auch einiges für dich geopfert habe. All das, Gott, lässt du unbeantwortet. Kain hätte das sagen können. Und Gott hätte sich diese Fragen gefallen lassen. In der Bibel haben wir manche Beispiele dafür, wie Menschen Gott Fragen stellen. Herr, warum? Warum geht es den Gottlosen so gut? Betet der Sänger des Psalms 73. Es wäre wenigstens ein Gespräch gewesen. Ein Gespräch zwischen Gott und dem Menschen, Gott und seinem Geschöpf. Solange wir Menschen mit Gott im Gespräch sind, solange kann alles gut werden. Schauen wir noch einmal diese drei Punkte, die wir gesehen haben. Im Griff der Wut, die Wut im Griff. Das erste war Gutes für Gott geben, Zurücksetzung überwinden und die Wut beherrschen. Und nun habe ich zum Schluss noch eine Frage. Was kann ich tun, wenn Kain mein Freund ist? Manch einer von uns stellt sich vielleicht genau diese Frage. Wenn ich einen Menschen kenne, der mit Gott hadert wie Kain, wenn ich immer wieder einem Menschen wie Kain begegne, wenn ich immer wieder im Gespräch bin mit Kain, was kann ich tun? Was kann ich tun, wenn ich immer wieder erlebe, wie sich dieser Mensch dem Gespräch verschließt, so wie Kain es damals schon gemacht hat? Meine Antwort: Dann mach es wie die Freunde Hiobs. Die Freunde Hiobs wollten ihren Freund Hiob davon abhalten, dass er an seinem Schicksal verzweifelt. Sie haben dabei viele Fehler gemacht. Aber sie waren da für ihren Freund. Sie waren in seiner Nähe. Und das war das Wichtigste. Ja, sie waren oft dann am wertvollsten, wenn sie schwiegen. Und das, was sie gesagt haben, das war nicht immer gut, das war nicht immer richtig. Und Hiob hat sich gegen manches gewehrt, was sie gesagt haben, zu Recht gewehrt. Aber sie waren da. Und so ist es auch bei Kain. Manchmal ist Schweigen das Beste. Kain weiß alles, aber er hätte einen Freund gebraucht, der an seiner Seite gewesen wäre, als die Sünde lauerte, und der gesagt hätte: schau mal auf Gott, schau mal auf Jesus. Einen solchen Freund hätte Kain gebraucht. Er hatte ihn nicht. Die Beziehung zu seinem Bruder Abel, die hatte er vor die Hunde gehen lassen. Hiob hatte es dagegen gut. Er hatte solche Freunde. Wir können Freund sein für Kain. Du kannst Freund sein für Kain. Wir können helfen, den Griff der Wut zu lösen und die Wut in den Griff zu bekommen. Denn Gott gibt keinen Menschen auf. Amen. Ich bete noch mit uns, während die Band schon nach vorne kommt. Wir bleiben sitzen. O Gott, du hast zu uns gesprochen durch dein Wort. Und wir alle empfinden auch bei uns manches, was wir bei Kain wiederfinden. Wir kennen auch die Wut, die Enttäuschung, die Zurücksetzung. Und manchmal haben wir damit zu kämpfen. Danke, Herr, dass du uns davor bewahrt hast, dass es nicht zum Äußersten kommt. Und wir beten für Menschen, die auf einem schiefen Weg sind. Bewahre sie. Hilf, dass sie deine Stimme hören. Hilf, dass sie sich rufen und ansprechen lassen. Und wir wollen immer wieder unser Vertrauen auf dich setzen. Wollen unseren Blick frei zu dir erheben und im Glauben tun, was recht ist. Und dazu gibst du uns deine Kraft. Dafür danken wir dir. Amen.